Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Einen schönen guten Abend, die Damen und die Herren, die Mädchen und die Jungs, die Ladies und die Gentlemen. Zu einem fantastischen Abend im Zeichen von Gender Equality. Gerade erst haben wir die Oscar-Nominierung der überhaupt erst fünften Frau in der Kategorie Beste Regie gefeiert und uns gleichermaßen auch drüber aufgeregt, dass Greta Gerwig im Jahr 2018 überhaupt erst die fünfte ist. Und schon haben wir selbst eine Filmemacherin in die Sendung eingeladen. Mareile Klein ist heute Abend bei uns. Ihr neuer Film Dinky Sinky startet diesen Donnerstag und genau wie Greta Gerwig bei Lady Bird hat Mareile vor dem Inszenieren des Films auch das Drehbuch dafür geschrieben. Also ein weiterer Schritt in Richtung mehr Geschlechtergleichheit im Filmbusiness. Freuen wir uns drauf. Außerdem neu im Kino ist diese Woche der Film Wind River, ein wirklich sowohl packendes als auch bedrückendes Thriller-Drama mit Jeremy Renner und Elizabeth Olsen. Und Anna Wollner war für uns unterwegs und hat den Macher des Oscar-Favoriten The Shape of Water getroffen, Guillermo del Toro, und sich mit ihm über die 13-fach nominierte Fantasy-Fabel unterhalten. Startet erst nächste Woche bei uns im Kino, sprechen wir aber schon heute drüber. In diesem Sinne, Vorhang auf, Bühne frei, Attacke.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist jetzt 2 Jahre, wo es nicht geklappt hat.
Ja.
Okay. Das ist zu lang. Mhm. Das ist definitiv zu lang.
2 Jahre in Ihrem Alter müssen Sie jetzt rein statistisch, in Anführungsstrichen, schon längst schwanger sein. Das heißt, wahrscheinlich hakt es an irgendeiner Stelle. Das sind oft Kleinigkeiten, wo es hakt. Also ich kann Sie da gleich beruhigen, das meiste sind keine großen Sachen.
Okay.
Und es liegt zur Hälfte an den Männern und nicht an den Frauen. Auch wenn wir Männer immer glauben, es liegt an den Frauen.
Ist ja in meiner Familie eigentlich auch immer alles normal verlaufen.
Ja. It takes two to tango.
Okay.
Okay, ja. Also wir müssen Ihren Mann untersuchen.
Ja, da muss er durch.
Das wird er schaffen, das wird er schaffen.
Ja. Da muss er jetzt durch, der Freund von Frieda, ob er das jetzt will oder nicht. Schließlich versuchen die beiden ja jetzt schon seit 2 Jahren ein Kind zu bekommen. Frieda ist 36 und sie kann und sie will nun echt nicht mehr ewig warten. Ganz klar, sie hat einen Kinderwunsch, ganz normal, haben Millionen andere Menschen auch. Muss man also mal ein bisschen nachhelfen, wenn es nicht so ganz von alleine klappt. Das ist die Situation aus Sicht der Hauptfigur in dem Beziehungsdrama Dinky Sinky, das aber eigentlich mehr ein Beziehung mit sich selbst Drama ist, denn Frieda überträgt ihre eigene Wunschsituation ganz einfach auf ihren Partner, der wird dadurch eher zum Co-Kinderwünschling umfunktioniert, zu demjenigen, der das jetzt gefälligst mitzutragen hat. Super spannende Ausgangslage für diesen Film, der jetzt am Donnerstag anläuft, und ich freue mich sehr, dass die Macherin, die Autorin und Regisseurin des Films heute hier bei uns im Nova-Studio zu Besuch ist, Mareile Klein. Herzlich willkommen.
Hallo.
Grüße dich. Autorin und Regisseurin, woher kommt diese Geschichte der Mit-30erin mit extremem Kinderwunsch? War das eine Lebensrealität aus deinem eigenen Umfeld, aus der du dann das Drehbuch gemacht hast?
Ja, das war eigentlich ein bisschen so meine eigene Situation damals. Ich war Anfang Mitte 30 und war gerade Single, kam auch aus einer ganz langen Beziehung und stand dann vor der Aufgabe, sich ein Film machen muss, und ich wusste, ich habe nur sehr wenig Zeit dafür. Und mich hat das Thema damals beschäftigt. Also ich habe gemerkt, wie dieser Druck, der so von außen kommt in der Gesellschaft und der aber auch natürlich in einem selbst irgendwie kommt, weil einfach die Zeit irgendwann abläuft mit dem Kinderkriegen, dass der so angeschlichen kommt. Und vielleicht war dieser Film dann auch ein Versuch, sozusagen die unguten Gefühle, anstatt sie selber auszuleben, lieber auf eine Filmfigur zu übertragen. Es war auf jeden Fall so ein Thema, das mich gerade selber beschäftigt hat und das aber natürlich auch sehr sichtbar war in meinem Umfeld. Es gibt viele Freunde, die zu dem Zeitpunkt Kinder bekommen haben. Es gibt viele, die, wie ich, in der Situation waren, dass sie gar keinen Partner hatten, Freundin, und so wusste ich auch, dass ich bei dem Thema auch nicht so viel recherchieren muss. Ich wusste, ich kann diesen Film relativ schnell machen.
Mhm. So. Der Frieda in deinem Film verleihst du extrem authentisch und fast schon, habe ich bevor der Sendung schon zu dir gesagt, fast schon dokumentarisch wirkend. Toll gespielt von Katrin Röver. Der verleihst du etwas sehr Bestimmtes, sowas regelrecht Forderndes. Also der Kinderwunsch wird, irgendwie hatte ich das Gefühl, so zum Kinderzwang gefühlt. Alle anderen Frauen in ihrem Umfeld kriegen Kinder und dann gibt es auch immer so Treffen, wo dann immer so alle sagen, ja, Frieda ist bestimmt die Nächste. Nur sie wird halt einfach nicht schwanger. Ist dieses ganze Thema Familienplanung heute wieder, wenn du sagst, der Film ist aus deiner Lebensrealität, ist das heute irgendwie wieder elementarer als vielleicht noch so vor 10, 15 Jahren?
Naja, also erstmal ist es, glaube ich, so, dass, weil du ja auch gerade beschrieben hast, dass Frieda ihren Freund mitnimmt in ihre Fixierung auf den Kinderwunsch. Ich würde es noch anders formulieren. Ich glaube, das Problem ist, dass die beiden nicht miteinander kooperieren.
Ja.
So, es ist auch von seiner Seite natürlich sozusagen, er trägt auch zu diesem Beziehungskonflikt bei, weil er mit ihr nicht über diesen Kinderwunsch richtig spricht oder sich richtig damit auseinandersetzt. Er zieht sich ja immer mehr zurück. Mhm. Und ich glaube, dass ich insofern sowas, also ich glaube, dass es insofern sowas Zeitgemäßes, dass es natürlich auch um Beziehungen heute geht. Mhm. Und die Frage, wie gehen Beziehungen heute mit einem Kinderwunsch um? Wie funktionieren Beziehungen heute? Man trennt sich, glaube ich, viel schneller. Also ja. Die Trennung in einer Beziehung ist heute eher eine Option als, sagen wir, vor 30 Jahren.
Ja.
So. Und das führt natürlich auch zu einem anderen Umgang mit dem Kinderwunsch.
Du hast das gerade gesagt, ich habe eine Szene dazu nochmal rausgesucht. Du hast gesagt, die beiden kooperieren nicht miteinander. Das wird zum Beispiel in dieser Szene hier sehr deutlich.
Ich möchte gerne mal pausieren.
Nein?
Nein? Du kannst mich nicht dazu zwingen. Es ist rein technisch schon gar nicht möglich.
Ich denke, du willst auch ein Kind?
Frieda.
Also ehrlich gesagt habe ich gedacht, wir gehen jetzt den nächsten Schritt.
Wie meinen Sie den nächsten Schritt?
Na, eine Kinderwunschklinik?
Nee, stopp. Ich brauche eine Pause. Vorher brauche ich eine Pause.
Also du mutest da quasi beiden Charakteren relativ wenig Verständnis füreinander zu. Ich finde das super, ich finde das auch extrem mutig. Du also machst all deine Figuren im Film, auch inklusive deiner Hauptfigur, nicht zur Heldin oder zur uneingeschränkten Sympathin. Wie viel Überwindung hat dich das gekostet, eigentlich keine Figur im Film zu haben, die so als der glänzende Mittelpunkt dasteht, um den sich ganz viel Verständnis rankt, denn das ist ja das große Problem. Verständnis hat ja so richtig keiner für den anderen.
Ja, ich glaube, Überwindung hast du gerade gesagt, ne? Ob mich das über oder
ja, genau.
Ja, ich glaube, dass mich so glatte Figuren, die große Sympathieträger sind, gar nicht so sehr interessieren. Mhm. Mich interessiert eher, was ist eigentlich also ich glaube auch nicht, dass es da draußen Menschen gibt, die so glatt sind, also in der Realität, denen begegne ich auch gar nicht. Und mich interessiert, aber wie sind denn Menschen, wie kommunizieren denn Menschen miteinander und wie kommunizieren die wirklich miteinander? Nicht diese Dialoge, wo es dann, wo sozusagen einer sagt, kannst du mir ein Wasser mitbringen? Ja, und dann ist das Problem gelöst. Mhm. Sondern eigentlich haben ja auch alle Figuren in diesem Film starke Kommunikationsprobleme miteinander.
Ja.
So. Und das ist, glaube ich, sowas, was mich interessiert. Und ja, und so sind die alle nicht so ganz sympathisch geraten, vielleicht, aber ich mag die trotzdem alle.
Ja, das, was sehr gut ist für eine Autorin und Regisseurin. Ihr habt schon großen Erfolg gefeiert und viel Lob bekommen beim Münchner Filmfest beispielsweise. War da niemand dabei, der auf dich zugekommen ist und jetzt mal von mir überspitzt formuliert sowas gesagt hat wie, also ausgerechnet eine Filmemacherin, ausgerechnet eine Frau macht ihre Hauptdarstellerin zu so einer rücksichtslosen Gebärverrückten in diesem Film?
Nee, da ist jetzt keiner auf mich zugekommen und hat das gesagt. Mhm. Jetzt muss ich aber auch nochmal sagen, ich empfinde sie auch nicht als rücksichtslose, Gebärverrückte. Die ist ja, die Situation ist ja so, dass die ist ja schon 36. Mhm. Die erfährt auch in der Kinderwunschklinik, dass sie nicht mehr viel Zeit hat fürs Kinderkriegen. Mhm. Das heißt, die braucht jetzt jemanden, die, wenn die noch ein eigenes Kind bekommen möchte, und dieser Wunsch ist bei ihr sehr, sehr groß, dann braucht sie irgendeine Lösung für das Problem. Und sie hat einen Freund und eigentlich müsste sie mit ihm dieses Problem lösen. So. Und sie steht da unter einem ganz enormen Druck und das ist ja auch unangenehm. Es ist ja auch unangenehm für eine Frau, das irgendwie in der Beziehung auch unterzubringen, diesen Druck. Mhm. Und das ist auch das, was ich mit Kooperieren meinte. Man muss da schon, das ist schon eine beidseitige Angelegenheit. Das ist auch nicht fair von Tobias.
Ja.
So, das so zu ignorieren.
Ist das heute aus deiner Sicht, wenn man mal so ein bisschen sich so die Generation X anguckt und die danach kommende Generation Y, zu der Frieda ja letzten Endes auch gehört, ist das so ein Wunsch, so ein unterschwelliger Wunsch nach Perfektion, das eigentlich alles auch gewuppt kriegen zu müssen? Also dieses, dass ja heute oft gesagt wird, es wird von den Frauen dieser Generation erwartet, dass es selbstverständlich ist, erfolgreich im Beruf zu sein, eine gut funktionierende Beziehung zu haben, selbstverständlich auch Kinder, und das darf alles kein Problem sein, es muss alles easy miteinander vereinbar sein, und dass diese Generation von Frauen tatsächlich merkt, dass das vielleicht ein schönes Bild oder ein schöner Traum ist, aber dass es so einfach dann halt in der praktischen Umsetzung eben nicht ist?
Das kann ich so genau gar nicht sagen, weil das ist ja sozusagen ein Riesenthema. Und die Gründe, warum es jetzt schwierig wird mit dem Kinderwunsch oder mit dem, Kinderwunsch ist gut, also mit der Kinderplanung,
ja.
Die haben bestimmt ganz, ganz viele Ursachen. Aber ich glaube schon, dass es so ein Phänomen unserer Zeit ist, und das ist ja auch das, was ich gerade gesagt habe, Kinderplanung ist ja eigentlich auch was es vielleicht so gar nicht früher gab. Mhm. Zu überlegen, okay, wann mache ich das? Okay, ich mache das mit 35, dann brauche ich so mit 33 einen Freund. Man will sich ja auch erstmal 2 Jahre kennen oder so. Ich glaube, das war alles früher einfacher. Dann die Frage mit der Karriere. So dieser Gedanke, okay, ich will noch das und das und das machen, bevor ich ein Kind bekomme. Naja gut, ich kann ja auch Eizellen einfrieren. So dieser Gedanke, man kann das planen, das ist, glaube ich, eh ein Trugschluss. Man kann es nicht planen, man kann nie sicher sein, dass es klappt.
Ja, genau. Also wenn, dann kann man es allenfalls höchstens ganz bedingt planen. Ich will nochmal kurz zurück auf die Charaktere und ein bisschen weg von Frieda und ihrem Freund. Denn was ich anfangs meinte, dass du den Mut einfach gehabt hast im Schreiben schon, eigentlich jedem sein eigenes Haar in der Suppe zuzuschreiben in diesem Film. Das, finde ich, ziehst du halt wirklich sehr konsequent durch. Friedas Mutter würde ich da gern noch ansprechen, die für ihre Tochter auch keine wirklich große Hilfe ist. Noch dazu selbst mit einem neuen Mann in ihrem Leben beschäftigt ist. Hartmut, den man bestenfalls noch als Chauvi bezeichnen kann, der also von seinen früheren Frauengeschichten erzählt, mit wie vielen Frauen er schon verheiratet war, und auch Friedas Freundin, der gesamte Freundeskreis, das sind alles so, es gibt da nicht so, auch nicht so diese eine beste Freundin, die immer zur Stelle ist und total viel Verständnis hat. Und war das jetzt die Überhöhung, die du für deine Geschichte gebraucht hast, um deutlicher zu machen, in welcher Misere Frieda steckt? Oder ist das tatsächlich auch so eine echte Form von Wahrnehmung, etwas, das du siehst und beobachtest, dass jeder so sehr mit sich selbst eigentlich beschäftigt ist, dass man für den anderen neben sich weder Zeit noch große Kapazitäten hat?
Ich glaube, es ist so, es gibt Zeiten, wo das so ist. Mhm. Und ich glaube, dass es manchmal vorkommt, dass man in einer tiefen Krise steckt und man wünscht sich nichts mehr, als dass die anderen einen irgendwie da nicht nur verstehen, sondern das irgendwie für einen lösen können oder so. Und die Frieda, die steckt in so einer Krise, und es ist ja auch nicht sozusagen, da geht ja auch der Film so ein bisschen über das Thema Kinderwunsch hinaus. Die ist ja sozusagen, die erlebt so ein Unglück und das wird gefolgt von ganz vielen anderen, was ja manchmal auch der Fall ist, dass das irgendwie so das eine Unglück das nächste anzieht und man das dann auch anfängt auszustrahlen, dann passiert ein Malheur nach dem nächsten. Und Und in so einer Zeit, glaube ich, kann es schnell passieren, dass man es so empfindet, dass alle anderen um einen herum auch nur so in ihrer eigenen Blase leben und,
ja,
und nicht, man nicht mit denen zusammenkommt. So. Und das, dieses Gefühl, das wollte ich, glaube ich, beschreiben.
Was dir sehr gut gelungen ist. Mareile Klein ist unser Gast heute Abend, Filmemacherin, Regisseurin und Autorin von Dinky Sinky. 1979 in Köln geboren, sagt deine Biografie über dich. Damit bist du in etwa so alt wie Frieda. Dass das nicht von ungefähr kommt, haben wir eben schon geklärt. Frieda, deine Hauptfigur in Dinky Sinky. Das ist sowas, wo ich glaube, dass man vielleicht kurz erklären muss, warum dieser Film, der diese Geschichte erzählt, über die wir eben gesprochen haben, warum der Dinky Sinky heißt. Das ist eine Abkürzung.
Ja, das ist eine Abkürzung für Double Income No Kids Yet, Single Income No Kids Yet. Und das sind Begriffe aus der Marktforschung für die Zielgruppenbestimmung.
Mhm. Davon abgeleitet. Ich bin sehr froh, dass du dich für die Abkürzung entschieden hast und nicht dafür, den Film tatsächlich ausgesprochen so zu nennen. Mhm. Ansonsten wäre es ein schlimmer Zungenbrecher geworden. Auf Teufel komm raus war dein, wenn ich das so sagen darf, erster so richtig eigener Film. Es gab noch zwei kleinere Produktionen davor, aber ich glaube, auf Teufel komm raus, so der erste, dein eigenes Werk, war eine Doku 2010. 2013 kam Gruppenfoto, das war ein Kurzfilm, und jetzt ist es Dinky Sinky, der erste Spielfilm.
Genau,
also Featurefilm, sagen die Amerikaner.
Genau, also dazu muss ich sagen, auf Teufel komm raus waren Werk mit, ich hatte noch eine Co-Regisseur oder Co-Autorin, wir haben den zu zweit gemacht.
Mhm, okay.
Genau, mit Julie Kreuzer.
Ja, aber so ein bisschen, ich will vielleicht nicht sagen, eine Filmkarriere über Umwege, aber du hast tatsächlich davor ein bisschen was anderes gemacht.
Ja, also ich bin quasi über den Fernsehjournalismus zum Dokumentarfilm gekommen und vom Dokumentarfilm zum Spielfilm.
Was hat dich dahin gebracht? Was waren die Stationen? War das nur eigenes Interesse und Neugier? Oder hat jemand gesagt zur Fernsehzeit, Mensch, mach doch mal einen eigenen Film oder trau dich doch mal? Gab es Anstöße von außen oder war das die komplette Eigenmotivation?
Also ich bin irgendwann mit, um die Abiturzeit rum auf die Idee gekommen, dass ich Filme machen will und hatte keine Ahnung, wie das geht oder wie man da hinkommt oder irgendwas. Und bin dann nach einer Weile, also so 2-3 Jahre nach dem Abitur, war ich in Berlin und habe dann in diesem Journalismusbüro angefangen zu arbeiten und habe darüber angefangen, Fernsehfilme zu machen. Und habe mich dann in München an der Filmhochschule beworben, habe Dokumentarfilm studiert und habe dort auch Dokumentarfilme gemacht. Und nach dem letzten Dokumentarfilm, eben auf Teufel komm raus, der war dann auch gar nicht mehr für die Schule, wollte ich es dann gerne mit dem Spielfilm nochmal ausprobieren und habe dann eben diesen Kurzfilm gemacht, Gruppenfoto.
War das so ein Randtasten aus dem Journalismus erstmal der logische Schritt zum Dokumentarfilm, also mehr so das Berichtende, weil du dich vielleicht auch noch nicht direkt getraut hast, einen eigenen Stoff zu schreiben und zu verfilmen? Oder warum dieser, nicht Umweg, aber warum diese Station vom Journalismus über die Doku zum Spielfilm?
Ja, das kann ich gar nicht so genau erklären. Im Nachhinein erscheint es mir aber irgendwie total logisch, so, weil mir das Spaß gemacht hat. Ich ich schaue vor allem unglaublich gerne Dokumentarfilme,
ja.
auch jetzt noch eigentlich oft. Also wenn ich so die Wahl habe zwischen einem guten Dokumentarfilm und einem guten Spielfilm, wähle ich auch mal so den Dokumentarfilm. Und es hat mir auch Freude bereitet, Dokumentarfilme zu drehen. Es ist nur eine ganz andere Arbeit. Es ist wirklich eine ganz andere Arbeit. Und ich habe im Moment reizt mich halt mehr diese Arbeit, dieses Schreiben und Drehen beim Spielfilm.
Ja. Würdest du sagen, der große, übergeordnet große Unterschied zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm ist, dass man das eine sehr minutiös planen muss, während man das andere beinahe gar nicht planen kann?
Das ist der große Unterschied. Und gelebt bedeutet das, dass man im einen sehr viel Kontrolle hat über seine Figuren und im anderen seinen Figuren die ganze Zeit hinterher rennt.
Ja, ja. Ja, ich habe tatsächlich, ich denke da an verschiedene Dokumentarfilmerinnen, mit denen ich gesprochen habe in den letzten Jahren, die genau das sagen und auch gesagt haben, dass sie mitunter wahnsinnig geworden sind, genau bei dem Versuch, ihre Protagonisten für einen Dokumentarfilm vor die Kamera zu kriegen, die dann gesagt haben, ja, nee, da kann ich nicht. Ja, da kannst du vorbeikommen. Zwei Tage vorher gesagt haben, nee, ich kann doch nicht. Ist natürlich beim Spielfilm anders, wo man Schauspieler hat, die sich an einen gemeinsam vereinbarten Drehplan halten. Und du bestimmst die Geschichte selbst. Speziell dann, wenn du Autorenfilmerin bist und dein Drehbuch selbst schreibst. War das auch eine Sehnsucht, die da war, zu sagen, ich habe was zu erzählen? Also, weißt du, ich habe das Handwerkszeug habe ich da, ich habe die Ideen im Kopf. Also ich muss das selber schreiben und die sollen das spielen, was ich erzählen will.
Naja, es war auf jeden Fall, also als ich angefangen habe, das weiß ich noch bei meinem ersten Kurzfilm, hatte ich irgendwann den Gedanken, ich schreibe jetzt mal alle Szenen, die ich mir wünschen würde, wenn das jetzt ein Dokumentarfilm wäre, schreibe ich jetzt mal alle Szenen, die ich mir wünschen würde zu kriegen.
Wer hat dich bei diesem großen Schritt Richtung selber schreiben, selber inszenieren, Spielfilm drehen. Wer hat dich da ermutigt und wer hat gewarnt oder dir abgeraten?
Also ermutigt hat mich ein sehr guter alter Freund, der, den ich damals schon im Journalistenbüro kennengelernt habe, der auch damals mit mir Filme gemacht hat. Matthias Zuber heißt er. Und ich hatte eine große, also es gibt ja an der HFF eine Drehbuchklasse und ich habe dann da Kurse besucht und ich habe dann einen Kurs bei Bernd Lange besucht. Und der hat damals in diesem Kurs, also es war quasi so ein Kurs zu Dramaturgie und ich weiß noch, dass ich da so ein paar Aha-Erlebnisse hatte, wie Dramaturgie funktionieren kann, so.
Ich habe das absichtlich gefragt mit dem, wer vielleicht gewarnt oder abgeraten hat, weil wir tatsächlich immer wieder hören, wie schwer es für Frauen speziell hinter der Kamera sein soll. Vor der Kamera hat sich in den vergangenen Jahren zumindest spürbar einiges getan. Es gibt aktuell wirklich viele tolle junge Schauspielerinnen. Hinter der Kamera wird immer so ein bisschen prognostiziert und auch bilanziert. Sieht es nicht ganz so rosig aus? Oder hast du jetzt viele Kolleginnen, die wir einfach nur nicht kennen? Wie war das in deinem, auch im Studiengang, wie war das Verhältnis so zwischen Männern und Frauen?
Du meinst jetzt sozusagen, wie viele Männer, wie viele Frauen?
Genau, so ein zahlenmäßiges Verhältnis. Wie muss man sich das vorstellen? Also, weil man hat immer sofort dieses Klischee im Kopf, ja, da sind dann so drei Frauen in so einem Studiengang umgeben von irgendwie 80 Männern.
Also man sagt ja, die Statistik sagt ja, dass 50% Frauen an Filmhochschulen studieren. Bei mir damals im Jahrgang war es so, in München ist es aufgeteilt, es gibt eine Dokumentarfilmregieklasse und eine Spielfilmregieklasse. Ich glaube, im Spielfilm hatten die unter 10 Männern eine Frau. Die war dann auch auf Kamera spezialisiert. Und bei uns war das relativ ausgewogen. Ich glaube, wir hatten im Dokumentarfilm eher mehr Frauen als Männer.
Ja. Was glaubst du, woran diese öffentliche Wahrnehmung liegt? Dass ganz viele Menschen sofort in der Lage sind, zumindest 3, 4, 5 Regisseure beispielsweise aufzuzählen, wenn man sie nach Filmemacherinnen fragt, dann gibt es ein großes Fragezeichen über dem Kopf. Liegt es daran, dass sich viele Frauen den Job nicht zutrauen oder sich gar nicht erst in den Studiengang reintrauen oder was passiert mit den Frauen? Wenn du sagst, bei euch war es relativ ausgeglichen, üben viele den Job dann hinterher nicht aus? Woher kommt diese Wahrnehmung?
Ich glaube, die Wahrnehmung kommt aus der Filmgeschichte. Weil wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich dir aktuelle Filmemacher aufzählen kann, würde ich dir wahrscheinlich so aus Deutschland so viele Frauen wie Männer aufzählen. Aber wenn du mich jetzt aus der Filmgeschichte nach Frauen fragen würdest, da fallen mir tatsächlich nur Männer ein.
Ja, wir hatten das Thema auch jetzt eingangs nochmal kurz. Greta Gerwig überhaupt erst die fünfte Frau, die eine Oscar-Nominierung für die beste Regie erhält. Gewonnen hat bisher überhaupt nur eine, Catherine Bigelow, 2010 für The Hurt Locker. Muss sich da noch irgendwas mehr tun in irgendeine Richtung? Oder wie du sagst, ist es tatsächlich eher was Filmhistorisches und wir sind vielleicht schon sogar auf einem guten Weg. Gibt es tatsächlich jetzt schon die Frauen, die sich auch trauen, in diese Berufe reinzugehen? Kamera hatten wir eben auch. Du hast bei Dinky Sinky eine Kamerafrau gehabt. Ist überhaupt zum ersten Mal bei den Oscars in diesem Jahr eine Frau nominiert für die Kategorie Beste Kamera. Sind die Frauen da und müssen sich einfach nur noch ihren Platz quasi jetzt in der Branche erkämpfen? Oder sollten es tatsächlich einfach mehr sein, die sich überhaupt trauen, da reinzugehen?
Das finde ich tatsächlich jetzt schwierig zu beantworten. Mhm. Ich weiß quasi aus meiner Erfahrung aus den letzten Jahren aus der Schule, in der HFF damals oder auf Filmfestivals, dass Frauen da sind. Ich kenne viele Frauen, die Regie führen, die schreiben. So. Ich glaube, so diese ganze Debatte um diese Pro-Quote-Regie ist sehr wichtig, weil diese Frauen müssen natürlich aus den Institutionen auch die Möglichkeit bekommen, Filme zu machen. Mhm. Und ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, jetzt bei Dinky Sinky, das ist meine einzige Erfahrung in so eine Richtung, aber die hat mich damals sehr erschreckt, dass wir das einem Redakteur angeboten hatten, das Projekt, und dann kam die Antwort: ist ein Frauenfilm, weibliche Regie, weibliche Hauptdarstellerin macht er nicht. Das war, glaube ich, 2015 und ich dachte damals, was? Das traut sich heute noch jemand zu sagen? Ich habe das gar nicht geglaubt. Ich habe dann natürlich auch sofort vermutet, naja, wahrscheinlich fand das wirklich einfach nicht gut und hat sich das nicht getraut zu sagen und hat dann lieber gesagt, Frauenfilm macht er nicht. Und ich habe dann aber später von einer anderen Regisseurin gehört, dass sie mit derselben Begründung auch abgelehnt wurde, an derselben Stelle. Das ist aber tatsächlich meine einzige Erfahrung, die ich da gemacht habe.
Ja.
Und das ist schon, also ich erinnere mich, dass ich war wirklich fassungslos. Man hat ihm halt überhaupt nichts entgegenzusetzen, der Aussage, wir machen es nicht, weil die Macher Frauen sind, so. Und ich kann mir vorstellen, weil ich habe jetzt auch gerade im Spielfilm, im Dokumentarfilm hatte ich das nie. Im Dokumentarfilm habe ich auch eigentlich immer, nee, da habe ich diese Erfahrung nie gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das natürlich mehr gibt und irgendwie schwirren diese Leute da noch rum. So, aber es ist auch, das war auch ein Fall von einer älteren Generation. So, und ich,
ja.
Ja.
Ich glaube, dass das ein ganz maßgeblicher Punkt in dieser ganzen Diskussion ist, auch heute noch, dass wir da immer noch viel zu tun haben mit eingefahrenen, teilweise festgefahrenen Strukturen. Auch das merken wir bei der Academy in Hollywood, wo ja jetzt 2017, kann man ja fast sagen, einfach eine ganze Welle von Frauen zu Mitgliedern berufen worden ist. Man sich schlagartig bemüht hat, mehr Frauen auch in die Academy reinzukriegen, um diese Strukturen, die es über viele Jahrzehnte gehabt hat, einfach jetzt aufzubrechen, und vergisst dann vielleicht auch teilweise so nicht unwesentliche Fakten, dass wir gerade beim letzten deutschen Filmpreis hier bei uns im Land einfach drei Frauen hatten, die den Filmpreis gewonnen haben für die drei besten Filme. Mit Maren Ade für Toni Erdmann und Nicolette Krebitz war noch dabei für Wild, und Anne-Sora Biraschet, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, 24 Wochen. Das sind ja alles Signale, die in die richtige Richtung gehen. Was würdest du jemandem sagen, also einer jungen Frau sagen, die jetzt wirklich engagiert ist und die sagt, ich hätte eigentlich Bock drauf, aber ich traue mich einfach nicht, weil ich halt immer noch glaube, dass ich nicht die Chancen hätte, die ich hätte, wenn ich irgendwie nicht eine junge Frau, sondern ein junger Mann wäre, so aus der eigenen Erfahrung?
Also erstmal würde ich sagen, mach einfach, und dann ist es ja auch so, es ist ja, dieses Problem beschränkt sich ja auch nicht nur auf die Filmbranche.
Absolut nicht. Vollkommen richtig, ja, ja. Also ich wollte dich damit nicht unterbrechen, sondern es ist schön, dass du es sagst, weil gerade im Zeichen der Hashtag MeToo-Debatte vieles auf die Filmbranche kapriziert wird. Natürlich auch deshalb, weil die nun mal sehr prominent besetzt ist und weil man da sehr boulevardesk drüber berichten kann, wenn dann irgendwelche Schauspieler zu Fall gebracht werden können, was natürlich in dem öffentlichen Interesse viel höher liegt als irgendein Manager, den namentlich kein Mensch kennt. Das ist vollkommen klar. Bei dir geht's weiter. Ich habe gelesen, das nächste Projekt ist in Planung. Kannst du da schon was drüber sagen?
Nee, da sage ich nur nicht zu.
Das ist auch nicht notwendig, denn erstmal ist jetzt ab Donnerstag Dinky Sinky in den Kinos. Ganz toller Film. Vielen Dank.
Ja, danke dir.
Für den Film. Vielen Dank für den Besuch. Mareile Klein, hier in eine Stunde Film. Schön, dass du da gewesen bist und auch schön zu hören, dass sich der Einsatz für den Job einfach lohnt und dass vielleicht manches auch schwärzer gemalt wird, als es tatsächlich am Ende ist.
Ja, bestimmt. Man genau. Weiß es nicht.
Genau. Ich danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Tut mir leid, dass wir uns unter diesen Umständen kennenlernen müssen. Wollen Sie mir die Leiche zeigen? Ich will nicht unhöflich sein, aber ich friere mir hier den Arsch ab. Also, je schneller, desto besser.
Ja, das wird aber viel schlimmer, wenn Sie mit den Klamotten rausfahren.
Die Leiche ist mit dem Schneemobil 5 Meilen von hier entfernt. Ich fürchte, Sie sind tot, bevor wir da sind.
Okay, ich bin aus Vegas hierher geflogen. Ich war die Agentin, die am nächsten dran war.
Und Jane Banner heißt diese Frau, gespielt von Elizabeth Olsen, eine junge FBI-Beamtin und hoffnungslos mit der Situation, die sich ihr da jetzt gerade bietet, überfordert. Nicht etwa, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie alleine ist, weil sie unerfahren ist und weil sie plötzlich mitten in einem riesigen nordamerikanischen Indianerreservat steht und diesen ominösen Fall aufklären soll. Es geht um eine junge Frau. Tot im Schnee, gefunden vom Jäger und Reservats-Wildtierschützer Corey Lambert, gespielt von Jeremy Renner. Der ist dort aufgewachsen, kennt jeden Stein oder in dieser Jahreszeit eher jede Schneeflocke in der gesamten Gegend und ist vor allem ein hervorragender Fährtenleser. Ihn bittet die junge FBI-Frau, ihr die Stelle zu zeigen und vor Ort alles zu sagen, was ihm zu der grausamen Situation einfällt.
Was denken Sie?
Ich weiß nur, was die Spuren sagen.
Tja, das ist alles, was wir haben.
Kommen Sie, ich zeige Ihnen was. Sehen Sie die Blutlache, wo Ihr Gesicht in den Schnee fiel? Hier draußen herrschen 30 Grad minus in der Nacht. Wenn sich die Lunge mit eiskalter Luft füllt, während man rennt, dann gefriert sie. Sie füllt sich mit Blut und man hustet es aus, woher sie auch gekommen ist. Sie ist den ganzen Weg hierher gerannt. Ihre Lungen sind hier geplatzt.
Das Beste an diesem Film spoilere ich mal direkt als erstes. Und keine Angst, ich mache das nur, weil es den ganzen Film aufwertet. Denn die zwei, die ihr gerade gehört habt, werden kein Liebespaar. Wie gut ist das denn bitte? Dank an dieser Stelle an Drehbuchautor Taylor Sheridan, dessen sehr gelungenes Regiedebüt dieser Film ist. Also, statt unbeholfenem Rumgemache im tiefen Schnee, kriegt ihr ab diesem Kennenlernpunkt im Film volle Konzentration auf einen Mordfall, der richtig heftig ist und beiden alles abverlangt. Dem Jäger und Fährtenleser Corey, weil ihn der ganze Fall an ein eigenes, sehr hartes, persönliches Schicksal erinnert. Und der jungen FBI-Agentin, weil sie in ihrem deutlich wärmeren, glitzernden Las Vegas bisher noch nie mit einem Fall von derartiger roher Gewalt und Brutalität zu tun hatte und auch nicht mit einer Form von derart perfidem Rassismus. Den Regisseur, Stichwort Debütfilm, gar nicht zu glauben, hatte ich eben beiläufig erwähnt, Taylor Sheridan, den muss ich als Autor noch mal ein bisschen klarer machen. Das ist nämlich der Typ, der schon die sensationellen Drehbücher zu Sicario und Hell or High Water geschrieben hat. Spätestens da solltet ihr euch schon mal ein warmes Jäckchen anziehen und euch auf den Weg zur kalten Kinokasse machen. Ist eine super dichte Story wieder geworden, wie schon in den anderen beiden Filmen. Auch wieder mit dieser für Thriller so notwendigen Mischung aus Spannung, aus Beklemmung, aus Irreführung und aus Überraschung. Ein
super unter die Haut gehende Setting in diesem Reservat irgendwo im Nirgendwo hat in einigen Situationen so ein bisschen an hier DiCaprio und The Revenant erinnert, nur halt im Hier und Jetzt. Alle Rollen stark besetzt, also wenn ihr an dem Thriller was zu meckern findet, lasst es mich gerne wissen im Nachhinein. Selbst die sehr drastische, sehr deskriptive Härte von ein, zwei Szenen fand ich angemessen. Es geht schließlich auch um ein ernstes, wirklich bitteres Thema. Wind River sollte auf eurem Kinoticket stehen, wenn ihr ab Donnerstag ein wirklich sehr gutes Thriller-Drama sehen wollt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Einen habe ich noch. Mit 13 Oscar-Nominierungen geht The Shape of Water am 4. März als klarer Favorit ins Rennen um die Oscars 2018. Und auch wenn der Film bei uns erst nächste Woche in die Kinos kommt, also tatsächlich erst in 10 Tagen, lasse ich Anna Wollner jetzt schon einmal in Ruhe drüber schwärmen. Denn sie hat den alleine schon dreimal, nur er alleine, für den Film nominierten Produzent, Regisseur und Drehbuchautor Guillermo del Toro schon letztes Jahr bei den Filmfestspielen in Venedig getroffen und deshalb darf Anna auch schon diese Woche schwärmen.
Vielleicht würde ich Sie warnen, dass dies eine Geschichte von Liebe und Verlust ist und von dem Monster, das versucht hat, alles zu zerstören.
Ja, es ist eine Geschichte von Liebe und Verlust, die Guillermo del Toro in Shape of Water, das Flüstern des Wassers, erzählt. Eine bildgewaltige, fantastische, poetische Geschichte. Ein Märchen über die Liebe, die keine Grenzen kennt. Angesiedelt in den 1960er Jahren in Amerika, erzählt aus der Sicht einer jungen Frau, Elisa, fulminant gespielt von Sally Hawkins. Elisa ist stumm, sie schweigt, guckt mit ihrem Nachbarn Filme, putzt in einer Forschungseinrichtung die Böden. Sie ist einsam und verliebt sich in die Wasserkreatur, die in der Forschungseinrichtung ankommt und gefoltert wird.
Heute erhalten wir ein neues Objekt hier in T4. Das sensibelste Objekt, das wir bis dato in dieser Einrichtung hatten.
Shape of Water ist eine der schönsten Liebesgeschichten der letzten Jahre. Eine Parabel darauf, dass es egal ist, wann man sich in wen verliebt. Ein märchenhafter und durch politischer Film, wie Guillermo del Toro meint. Ein Antidot zu Donald Trump und all dem Hass.
The movie is, in my opinion, is an antidote to now. It's so difficult to talk about love and not sounding silly, you know, but I do believe that the antidote to what we're living, which is full-on hatred and full-on division, is this humanistic possibility. The movie is a very sympathetic movie about imperfection and about the beauty of humility. And taking a fairy tale approach to a monster movie and inverting the images. Like, normally the monster carrying the girl is a horror image. And here is a beautiful image.
Trotz des historischen Settings und des historischen Anstriches ist Shape of Water eben auch ein Film über das Heute.
I said it in 62 because it's not a movie about 62 only, but about today. When Americans talk about making America great again, I think they're dreaming of that era. And 62 is the moment when America is believing about the future. You know, everything is about the future. Everything is about the space race. The cars have jet fins. The house are all modern. Mm-hmm. It's a golden moment in America. And then Kennedy is shot. Mm-hmm. So I think it's the last moment when America believes in a dream that never quite crystallized. Mm-hmm. And I think it was very important that to show that the problems that existed in 1962, racism, sexism, blah, 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 all of them are still now.
All das verpackt Del Toro in eine wunderschöne Unterwassergeschichte. Wasser als Element ist natürlich nicht zufällig gewählt.
Water is the strongest element there is because it has no shape. It takes the shape that you need and is soft and malleable, but it can cut through rock. And exactly the same thing can be said about love. Love has no shape. Love takes the shape of the person or the entity that you put it in, you know? And I wanted very much to show the story of a love that seems to be between two creatures that are completely opposite one another. When you fall in love, no matter what the ideologies tell you, you can fall in love with someone of completely different religious background, your same sex, different skin color. When you fall in love, you just fall in love. There is no need for permission.
Wer jetzt nicht ins Kino geht, ist selber schuld.
Da hat die Anna aber sowas von Recht mit. Und getroffen hat sie Guillermo del Toro, den Drehbuchautor, Produzent und Regisseur von The Shape of Water. Werfen wir natürlich nächste Woche zum Kinostart auch nochmal einen kleinen Blick rein, selbstverständlich. Aber hauptsächlich wollen wir nächste Woche auf die Berlinale gucken. Die geht nämlich nächste Woche Donnerstag los. Und wir haben einen tollen Gast schon am Dienstag zum Thema Berlinale. Franz Rogowski ist bei uns. Super Schauspieler, Granatentyp, ist dieses Jahr deutscher Teilnehmer, wenn man so möchte, beim European Shooting Star, also junge Schauspieler, die jedes Jahr auf der Berlinale ausgezeichnet werden, die aus ganz Europa kommen. Franz Rogowski, der deutsche European Shooting Star und ganz nebenbei auch noch in zwei Wettbewerbsfilmen auf der Berlinale vertreten. Also nächste Woche eine Stunde Film, schon ein bisschen im Zeichen der Berlinale mit Franz Rogowski. Ich sag für heute Tschüss, Tom Westholt ist raus, schöne Woche, bis nächsten Dienstag.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.